Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Tag. Und auch diese Sendung steht, wie die Wirtschaft allgemein, ganz im Zeichen der Corona-Krise. Wie könnten Staatsbeteiligungen an Unternehmen aussehen? Wie steht es um die Lebensmittelversorgung? Welche digitalen Lösungen kann es in der Krise geben? Diese und weitere Themen hören Sie in den nächsten 25 Minuten. Alles scheint möglich. So lassen sich die Versuche, eine Wirtschaftskrise abzuwenden oder zumindest abzumildern, wohl derzeit am treffendsten beschreiben. So will die EU-Kommission nun wohl vorschlagen, vorübergehend den Stabilitätspakt auszusetzen. Auf diese Weise könnten nationale Regierungen uneingeschränkt Mittel in die Rettung ihrer Wirtschaft stecken. Peter Kapern fasst den aktuellen Stand für uns zusammen.
Die Ankündigung kam von der Kommissionspräsidentin persönlich. Heute früh im Deutschlandfunk-Interview, da musste man nur noch ein wenig zwischen den Zeilen lesen.
Jetzt müssen wir den Mitgliedstaaten ermöglichen, maximale Beinfreiheit zu haben, um gezielt diesen Unternehmen, die jetzt in der Krise sind, helfen zu können.
Diese maximale Beinfreiheit, von der Ursula von der Leyen da sprach, besteht in der kompletten Aussetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Ein Vorgang ohne Beispiel. Das heißt, für die Euro-Länder gibt es vorübergehend keine Begrenzungen mehr für die Neuverschuldung. Sie sollen damit freie Bahn haben, um ihre Gesundheitssysteme zu stützen und den Absturz ihrer Wirtschaft abzumildern. Die Aussetzung des Stabilitätspakts ist in dessen Regelwerk durchaus vorgesehen. General Escape Clause, allgemeine Ausstiegsklausel, so heißt der Passus. Diese Ausstiegsklausel kann auf Vorschlag der Kommission aktiviert werden. Die Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag aber formell zustimmen und anschließend muss die Entscheidung veröffentlicht werden, damit sie auch tatsächlich in Kraft treten kann. Und genau daran arbeitet die EU-Kommission im Moment. Die Zustimmung der Euro-Finanzminister und der Regierungschefs liege aber bereits vor, sagte Kommissionssprecherin Marta Wieczorek heute Mittag in Brüssel.
These initiatives have been welcomed by the Eurogroup and the leaders.
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht vor, dass die Euro-Staaten jährlich neue Schulden in Höhe von maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts machen können. Außerdem darf ihre Gesamtverschuldung nicht über 60% liegen. Die aufgetürmten Schuldenberge waren das Kernproblem der Euro-Krise vor rund 10 Jahren. Um sie zu bewältigen, wurden dem Stabilitätspakt weitere Regeln hinzugefügt. Etwa die Verpflichtung, mit der Neuverschuldung deutlich unter 3% zu bleiben, wenn die Gesamtverschuldung zu hoch liegt, was bei vielen Euro-Ländern der Fall ist. All das ist vorläufig Makulatur. Die Rettung der Wirtschaft durch kreditfinanzierte staatliche Programme kann aber nur gelingen, wenn private Investoren die Staatsanleihen auch kaufen. Damit sie dies tun, müssen die Euro-Länder unterschiedlich hohe Zinsen bieten. Deutschland zum Beispiel erhält 10-jährige Kredite für Zinssätze um 0%. Die Zinsen für italienische Anleihen waren im Lauf dieser Woche auf über 3% gestiegen. Steigt diese Zinsdifferenz, der sogenannte Spread, weiter an, wird es schwierig für hochverschuldete Staaten, sich zu refinanzieren. Deshalb brachte Kommissionspräsidentin von der Leyen heute ein altes Instrument unter neuem Namen wieder in die Debatte, gemeinsam von allen Euro-Ländern begebene Anleihen. Früher hießen sie Euro-Bonds, heute heißen sie Corona-Bonds.
Wir gucken alle Instrumente an und das, was hilft, wird eingesetzt. Und das gilt auch für Corona-Bonds.
Angesichts der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise ist nach der Nennung des Stichworts Corona-Bonds jeglicher politischer Protest ausgeblieben. Und auch unter Experten hat die Idee viele Anhänger. Guntram Wolf, Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel.
Ich denke, wenn man einen gemeinsamen Bond rausgeben möchte, dann wäre das natürlich erstmal positiv, ist eine europäische Lösung für ein Problem, das uns alle in Europa betrifft.
Vor allem eines unterscheidet die Corona-Bonds von Euro-Bonds. Sie bergen nach Expertenmeinung nicht die Gefahr eines sogenannten Moral Hazard. Soll heißen, sie verlocken hochverschuldete Staaten nicht dazu, leichtfertig auf Pump zu leben. Denn in der derzeitigen Situation ist jeder Euro zur Rettung der Wirtschaft sinnvoll angelegt. Kurzfristig sind Euro-Bonds allerdings nicht zu organisieren. Dafür müsse wohl erst der ESM-Vertrag geändert werden, so Guntram Wolf, inklusive der Ratifizierung in den nationalen Parlamenten.
Das heißt, die Vertragsänderung des ESM wäre dann auch wirklich demokratisch legitimiert und man würde tatsächlich eine europäische Einigung finden, legitimiert in allen nationalen Parlamenten.
Vorausgesetzt, alle Euro-Länder stimmen zu.
Der Bericht von Peter Kapern. Auch in Deutschland wird mit Hochdruck an allen Ecken und Enden geschraubt, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise abzubremsen. Die schwarze Null im Bundeshaushalt wird dadurch wohl nicht zu halten sein. Geplant ist unter anderem, Geld für ein umfangreiches Hilfspaket einzusetzen, mit dem Selbstständige und Kleinstfirmen unterstützt werden sollen. Und noch etwas ist denkbar, um Unternehmen zu retten. Große Konzerne könnten notfalls auch mit einer befristeten staatlichen Beteiligung gestützt werden. Wie das im Detail aussehen könnte, berichtet Mischa Erhardt.
Vor 10 Jahren in der Finanzkrise beteiligte sich der Staat an Banken, die in Schieflage geraten waren. Nun könnte Ähnliches passieren, diesmal aber in der Realwirtschaft.
Es kann schon sein, dass Unternehmen jetzt plötzlich Liquiditätsmängel haben. Die versuchen wir mit unseren Kreditprogrammen zu begleiten, sodass das nicht sofort ein Problem wird. Aber irgendwann wird wahrscheinlich Eigenkapital fällig und dann sind wir bereit, unseren Beitrag zu leisten, sodass Eigenkapital jetzt aber in dem Fall für die Realwirtschaft zur Verfügung steht. Also die Unternehmen, wo unglaublich viele Männer und Frauen arbeiten und die jetzt zum Beispiel von einem Tag auf den anderen kein Geschäft mehr haben.
Sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk. Aus Regierungskreisen heißt es, die Bundesregierung berate als zusätzliches Instrument in der Krise einen solchen Rettungsfonds für Unternehmen. Über die Summe gäbe es noch keine Einigkeit, möglich sei aber ein Volumen von rund 500 Milliarden Euro. Der Fonds würde, wie zu Zeiten der letzten Krise der Finanzmarktstabilisierungsfonds SOFIN, vor allem Garantien für die Verbindlichkeiten von Firmen geben. Im Notfall könne der Staat über einen solchen Fonds aber auch Eigenkapital zuschießen. Das liefe dann auf Staatsbeteiligungen an Unternehmen hinaus. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
Im Lehrbuch heißt natürlich immer, der Staat ist nicht unbedingt der bessere Investor. Darum geht es aktuell aber auch nicht. Sondern es geht hier darum, um eine Garantie zu bieten, sodass die Unternehmen, die ja auch bis zum Tag vor der Krise gesund waren, dass die dann nicht durch diese externe Krise auf einmal von der Bildfläche verschwinden.
Auch Peter Altmaier äußerte sich heute in dieser Richtung. Man müsse einen Ausverkauf deutscher Wirtschafts- und Industrieinteressen verhindern. Staatshilfen, Beteiligungen und Übernahmen müssten dabei möglich sein, sagte der Bundeswirtschaftsminister der Nachrichtenagentur dpa. Von der Corona-Krise besonders hart betroffen sind etwa die Luftfahrt und die Reisebranche. Konzerne wie Lufthansa oder der Reiseanbieter TUI kämpfen im Fortgang der Epidemie um ihre Existenz.
Wir werden die schwerste Rezession seit sehr langer Zeit haben, vielleicht sogar noch schwerer als während der Finanzkrise. Und wir sehen das ja bei einigen großen Unternehmen jetzt auch, die deutlich in die Probleme kommen, weil einfach die Nachfrage von 100 auf 0 geht innerhalb von ein paar Tagen. Von daher wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass der Staat hier den Unternehmen auch unter die Arme greift.
Auch Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank, hält zeitlich begrenzte staatliche Beteiligungen an Unternehmen für sinnvoll.
Es wäre jetzt das A und O des kleinen Wirtschafts-Einmaleins zu sagen, jetzt gehen wir als Staat rein, verhindern Übernahmen, geben damit den Unternehmen auch eine Stütze. Und wenn die Krise vorbei ist und sie wird vorbeigehen, kann man diese Beteiligung mit dickem Aktienkursgewinn zugunsten der Steuerzahler wieder veräußern. Besser geht's doch da nicht.
Allerdings gibt es auch ernüchternde Beispiele von Staatsbeteiligungen aus der Vergangenheit. 2009 stieg der Bund im Zuge der Bankenrettung beispielsweise mit 25% Aktienanteil bei der Commerzbank ein, hält heute noch gut 15% der Anteile. Allerdings sind die nur noch einen Bruchteil ihres damaligen Kaufpreises wert.
Mischa Erhardt über die Möglichkeit von staatlichen Beteiligungen an Unternehmen. Auch in der Metall- und Elektroindustrie hinterlässt die Corona-Krise ihre Spuren. Gewerkschaft und Arbeitgeber haben in Nordrhein-Westfalen deshalb nun einen Nottarifabschluss erzielt, der bundesweit übernommen werden soll. Ein wesentlicher Punkt: Die Löhne werden in diesem Jahr nicht erhöht. Weitere Einzelheiten von Wolfgang Landmesser.
In der Corona-Krise haben die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie Schritte beschlossen, um die Härten für die Mitarbeiter abzumildern. Ein spezieller Tarifvertrag soll sicherstellen, dass in der von der Krise betroffenen Betrieben das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. So können Beschäftigte auf bis zu 80% ihres Nettolohns kommen, statt 60% bzw. 67% für Mitarbeiter mit Kindern. Erreicht werden soll das, indem das Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezwölftelt und auf die laufenden Monatseinkommen aufgeschlagen wird. Zusätzlich ist in den Unternehmen ein Solidartopf geplant, um besonders betroffene Beschäftigte zu unterstützen. Wenn es wegen Corona Probleme mit der Kinderbetreuung gibt, soll es möglich sein, 8 freie Tage zu nehmen und dafür auf ein tarifliches Zusatzgeld zu verzichten. Es sei gelungen, gute und passgenaue Lösungen für die betroffenen Beschäftigten zu finden, sagt IG Metall NRW-Chef Knut Giesler. Und Arndt Kirchhoff, Verhandlungsführer der Metallarbeitgeber, betont, die Unternehmen hätten jetzt wertvolle Planungssicherheit in einer außergewöhnlich schwierigen Situation. Die in NRW gefundenen Regelungen sollen als Pilottarifvertrag für die gesamte Metall- und Elektroindustrie gelten. Der bereits gekündigte Tarifvertrag soll jetzt bis Ende des Jahres in Kraft bleiben.
Wolfgang Landmesser über den Nottarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Auch die Chemietarifparteien haben eine Vereinbarung für das laufende Jahr getroffen. Sie soll helfen, die Liquidität der Unternehmen kurzfristig zu verbessern und die Beschäftigung der Arbeitnehmer zu sichern. Mehl, Nudeln, Toilettenpapier. Das sind derzeit offensichtlich die Kassenschlager in deutschen Supermärkten. Das Phänomen der Hamsterkäufe beschäftigt nicht nur die Verkäuferinnen und Verkäufer, die versuchen müssen, das Gebot Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen durchzusetzen. Auch die Politik versucht, den irrationalen Ängsten der Bürgerinnen und Bürger vor einer Versorgungsknappheit etwas entgegenzusetzen. Es wird gebeten, ermahnt, belehrt. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hatte Hamsterkäufe bereits mehrfach kritisiert. Mit einem Besuch in einem zentralen Lebensmittellager hat die Ministerin nun noch einmal die Menge an Vorräten öffentlichkeitswirksam demonstriert. Anke Petermann war dabei.
Wir freuen uns, Ihnen einen kleinen Einblick geben zu können.
Sagt Jens Ritschel, Verwaltungsrat bei Aldi Süd, zum Auftakt des Rundgangs mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner durch das riesige Logistiklager an einem Autobahnkreuz in Bingen. Welche Fernsehbilder die CDU-Politikerin platzieren möchte, ist von vornherein klar. Die Kameras schwenken über Paletten mit Haarmilch, Mehl, Zucker, Trockenfrüchten, soweit das Auge reicht.
Gucken Sie mal alle, sieht es beruhigend für Sie aus?
Fragt Klöckner den Journalistentross, während Lagerarbeiter Wagen mit Paletten durch die Gänge ziehen und in der Ferne der weitläufigen Hallen Gabelstapler schnurren. Kurzer Stopp am derzeit beliebtesten Produkt der Deutschen, bergeweise vorhanden.
Also es gibt genug Toilettenpapier, um es mal kurz zu sagen.
Hamsterkäufe sind unsolidarisch und schädlich, ist Klöckners Botschaft. Allerdings belässt sie es bei Appellen, das im Überfluss Vorhandene nicht zu horten. Jens Ritschel betont, dass Aldi Süd dazu auffordert, sich auf haushaltsübliche Mengen zu beschränken. Der Verwaltungsrat lässt aber offen, was genau das ist.
Eigentlich haben wir gar keine Beschränkungen bei haushaltsüblichen Mengen.
An den Staatsgrenzen lassen die riesigen Lastwagenschlangen allen Beteuerungen zum Trotz manchen befürchten, der Nachschub könne irgendwann ausbleiben.
Wir brauchen Überholspuren an den Grenzen. Ja. Für Lebensmittel, für Waren, damit wir das hinbekommen.
Und nicht nur für die anstehende Spargelernte werden Saisonarbeitskräfte gesucht. Viele polnische Erntehelfer sind nach Hause gereist, auch aus Sorge,
dass sie nicht mehr nach Hause kommen. Da sind wir im Gespräch auch mit der polnischen Regierung, dass sie ihren Bürgern deutlich macht, natürlich kommt ihr wieder nach Hause.
Viele rumänische Erntehelfer würden gern kommen, aber
die hängen an der Grenze zu Ungarn, dürfen nicht durchreisen. Viele wollen kein Transitland sein. Deshalb versuchen wir jetzt zu ermöglichen, dass per Flugzeug Saisonarbeitskräfte zu uns kommen können, natürlich registriert. Und dass sie auch so untergebracht sind, dass es den Standards, den hygienischen neuen Anforderungen auch entspricht.
Außerdem soll es neue Jobbörsen geben, verspricht die Bundesministerin, um auch den von Schließung betroffenen Branchen zu helfen.
Wir müssen helfende Hände und Suchende zusammenbringen. Das heißt, wir haben viele Branchen, wo Arbeit ausfällt, wo Menschen auch keine Arbeit haben und keine Einkünfte haben gerade. Und wir haben viele, die nachfragen, ob sie in der Landwirtschaft helfen können. Wir werden eine Plattform über das Wochenende entwickeln, um beide Seiten regional zusammenzubringen.
Aldi Süd arbeitet schon zusammen mit der Systemgastronomiekette McDonald's, wo Arbeitnehmer unterbeschäftigt sind.
Sie stellen uns Mitarbeiter zur Verfügung, die wir einsetzen können, um unsere Mitarbeiter zu entlasten.
Sagt Jens Ritschel von Aldi Süd. Was die stark strapazierten Beschäftigten im Lebensmittelhandel dringend brauchen. Deren Arbeitszeiten und die Lenkzeiten der Lkw-Fahrer werden derzeit flexibel gehandhabt, heißt es. Das Personal dieser Branche schuftet bis zum Anschlag, so lässt sich das wohl salopp übersetzen.
Ein Beitrag von Anke Petermann. So wenig wie möglich das Haus verlassen, das gilt in diesen Tagen für uns alle. Soziale Distanz soll helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Ein Glück, dass man durch Videotelefonie und Messenger-Dienste mit Menschen im Kontakt bleiben, sich mit Streaming-Diensten die Langeweile vertreiben und via Online-Tools teilweise auch von zu Hause aus arbeiten kann. Ist die Infrastruktur jedoch auf diese intensive Internetnutzung ausgelegt? Und welche nützlichen und kreativen Lösungen könnte ein sogenannter Hackathon der Bundesregierung zusammen mit verschiedenen Initiativen bieten? Johannes Kuhn ist diesen Fragen nachgegangen.
Wir versus Virus. So lautet das Hashtag des Hackathons, der von Freitagabend bis Sonntag stattfindet. Virtuell, versteht sich. Knapp 43.000 Menschen haben sich bereits online für das Projekt registriert. Nicht nur Programmierer, sondern auch Wissenschaftler, Lehrkräfte, NGO-Vertreter, Kleinunternehmer und interessierte Bürger. Dabei geht es darum, in interdisziplinären Teams konkrete Lösungen für die jetzt entstandenen Probleme zu finden. Nicht nur online, sondern auch offline. Initiatoren sind die Bundesregierung und 7 Digitaltechnologie-Initiativen. Anna Huppert von der Organisation Tech for Germany.
Es werden vor allem Lösungen gesucht, die die Probleme lösen, die uns alle betreffen. Wie können wir trotzdem Solidarität und Nähe beibehalten in solchen Zeiten? Wie kann man Risikogruppen helfen bei Einkäufen, bei Tätigkeiten des täglichen Lebens? Wie kann man die Verwaltung schneller digitalisieren? Also auch die Ideen haben ein unfassbares Spektrum.
Estland hatte am vergangenen Wochenende den ersten Corona-Hackathon ausgerichtet. Daraus entstanden zum Beispiel Übersichtsseiten zu Corona-Infektionen oder ein Mitarbeiterausleihportal für Firmen. Corona-Krisen-Hackathons sind derzeit in weiteren europäischen Ländern, aber auch in Nord- und Südamerika geplant oder bereits im Gang. In Südkorea waren im Laufe der Corona-Krise zahlreiche digitale Anwendungen entwickelt worden, zum Beispiel Online-Karten, die Läden mit verfügbaren Schutzmasken anzeigen. Allerdings sind einige Ideen von der Maschinenlesbarkeit von Behördendatensätzen abhängig. Ein Thema, das in Deutschland zuletzt lange vernachlässigt wurde. Einer der Teilnehmer am Wochenende ist Marc Rickert. Er lebt im Kreis Euskirchen und arbeitet eigentlich als agiler Projektcoach. Er wird als einer von 2000 Mentoren eine Projektgruppe begleiten, wenn auch aus familiären Gründen nicht die ganze Zeit.
Meine Erwartung an den Hackathon ist, dass ein neuer Spirit des Anpackens entsteht und auch eine Motivation, sich zu vernetzen. Nicht nur dem Virus ins Auge zu blicken und alle Viere von sich zu strecken und zu sagen, oh Gott, was passiert da jetzt? Sondern einfach zu sagen, okay, was haben wir für Möglichkeiten, aus dieser Situation was Positives zu machen?
Wie wichtig digitale Fragen werden, zeigt auch die Verlagerung des Internetverkehrs. Der strömt nun vermehrt in private Haushalte. In der Schweiz bat die Regierung die Bevölkerung bereits, auf exzessives Videostreaming zu verzichten. Auf Bitten von EU-Industriekommissar Thierry Breton haben YouTube und Netflix nun angekündigt, Videos in Europa vorerst nicht mehr automatisch in besonders hoher Auflösung durchs Netz zu schicken. Susanne Blom, Referentin Digitales und Medien beim Verbraucherzentrale Bundesverband, warnt derzeit vor Panik wegen möglicher Überfüllung auf der Datenautobahn. Es gebe keinen Anstieg der Beschwerden.
Die Anbieter rechnen momentan ungefähr mit 10% mehr Belastung der Netze. Und natürlich kann das in den nächsten Wochen noch hochgehen, wenn die Leute im Homeoffice bleiben. Aber das ist für die Netze kein Problem.
Allerdings sei es ein bekanntes Problem, dass Kunden nicht die bestellte Bandbreite erhalten oder von tagelangen Internetausfällen betroffen seien. Hier müssten die Verbraucherrechte gestärkt werden.
Johannes Kuhn berichtete. Wegen der Corona-Pandemie stellt sich auch Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd auf einen Rückgang der weltweiten Containertransporte ein. Trotzdem hat das Unternehmen eine Gewinnprognose gewagt. Axel Schröder mit den Details.
In Zeiten der Corona-Krise liefert Rolf Habben-Jansen, der Chef von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd, gute Nachrichten, zumindest für das letzte Jahr.
2019 was a good year for Hapag-Lloyd, where we saw that transportation volume was up 1.4%. We also came out of the year with a strong finish. We had a good growth in the fourth quarter.
Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen liegt für 2019 bei 846 Millionen Euro. Auch im ersten Quartal des laufenden Jahres hat die Reederei gute Geschäfte gemacht. Mit einer Prognose für die kommenden Monate hält sich Rolf Habben-Jansen angesichts der Unwägbarkeiten, die die Corona-Krise mit sich bringt, aber zurück. Um der Krise zu begegnen, hat die Reederei ihre Liquiditätsreserven aufgestockt und 20.000 zusätzliche Container geordert. Probleme beim Einlaufen der Schiffe in die Häfen gebe es bislang nicht, sagt der Hapag-Lloyd-Chef.
At this point in time, there are no major disruptions around any of the major ports in Europe.
Zumindest in den europäischen Häfen gebe es keine größeren Probleme. Ob das so bleibt, müsse man abwarten, so Jansen. Probleme gebe es aber in afrikanischen oder lateinamerikanischen Häfen, sagt Ralf Nagel, der Präsident des Verbands Deutscher Reeder VDR.
Es gibt weltweit mittlerweile in vielen Staaten und vielen Häfen, zum Teil auch innerhalb eines Landes von Hafen zu Hafen, unterschiedliche Schutzmaßnahmen, die aus unserer Sicht mehr als kontraproduktiv sind.
Denn schließlich, so Nagel, seien die Schiffscrews ja nicht besonders groß. Selbst Containerschiffe mit über 20.000 Stahlboxen an Bord sind mit einer etwa nur 20-köpfigen Besatzung unterwegs.
Das ist so überschaubar, dass das doch handelbar sein müsste, diese Crews dann in den Hafen zu lassen, sie austauschen zu können und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Immerhin, so Ralf Nagel vom VDR, seien die Schiffsbesatzungen oft wochenlang unterwegs und hätten ein Recht darauf, nach langen Schiffspassagen durch neue Crews ersetzt zu werden.
Wir haben mit den Gewerkschaften auf internationaler Ebene verabredet, dass die zunächst mal 30 Tage länger auf den Schiffen bleiben und weiterarbeiten. Aber das kann man nicht ins Unendliche ziehen, denn irgendwann muss eine erschöpfte Crew auch ausgewechselt werden können.
Dazu komme ein oft allzu rigoroser Umgang mit dem Ausfuhrverbot für medizinische Schutzausrüstung in deutschen Häfen.
In Bremerhaven nimmt der Zoll aus allen Erste-Hilfe-Ausstattungen, die verpflichtend auf Seeschiffe kommen müssen, die Einmalhandschuhe raus. Unter Verweis auf diese Verbotsverordnung. Damit wird dieses Erste-Hilfe-Kit unnütz und die Schiffe haben nicht die gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstung an Bord.
Ralf Nagel vom VDR hofft, dass dieses Problem schnell gelöst werden kann, am besten schon in den kommenden Tagen.
Der Beitrag von Axel Schröder. Und damit leiten wir über zum Handelstag an der Börse. Unser Börsenreporter Sebastian Schreiber beobachtet den Markt. Herr Schreiber, wir haben am Anfang der Sendung schon über die diversen Finanzhilfen für die Wirtschaft berichtet. Zeigen diese Bemühungen schon Wirkung?
Der DAX kann sich am zweiten Tag in Folge tatsächlich erholen. Kurz vor dem Handelsschluss notiert das Börsenbarometer bei einem Stand von 8.866 Punkten, 254 Zähler mehr als gestern. Das ist ein Plus von fast 3%, also doch eine ganz ordentliche Erholung. Mancher Kapitalmarktstratege geht davon aus, dass der deutsche Aktienmarkt die größten Abschläge damit erstmal hinter sich hat. Zumindest deutet sich da so etwas an, was die Analysten als Bodenbildung bezeichnen, also eine Art Grundniveau bei etwas unter 9000 Punkten, bei dem sich der DAX erstmal fangen konnte in dieser doch sehr turbulenten Woche. Und das hängt sicher vor allem an den Konjunkturmaßnahmen der Regierungen und dem massiven Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank.
Dann schauen wir direkt mal auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro kann seinen tiefen Fall zumindest erstmal aufhalten. Gestern war die Gemeinschaftswährung ja auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren gefallen und zeitweise nur noch etwas mehr als 1,06 Dollar wert. Aktuell kostet der Euro 1,0691 Dollar. Das ist ein ganz, ganz kleines Plus im Vergleich zum Vortagesniveau, also da eine Erholung. Im Anleihenmarkt ist nach dem angekündigten Notfallpaket der EZB auch einigermaßen Ruhe eingekehrt. Die Umlaufrendite ist nur minimal gestiegen von -0,34 auf -0,32%. Und der Goldpreis steigt wie auch die Aktienkurse. Die Feinunze Gold kostet etwa 1489 Dollar. Das ist ein Plus von 1,5%.
Heute wurde bekannt, dass die Restaurantkette Vapiano insolvent ist. Ist das auch der Corona-Krise geschuldet?
Diese gegenwärtige Situation hat das Schicksal von Vapiano lediglich besiegelt, würde ich sagen. Die Restaurantkette steckt seit langer Zeit in einer tiefen Krise, hat gegen Verluste gekämpft. Das Geschäftsmodell wollte nicht mehr so recht funktionieren. Allein in Deutschland musste Vapiano jetzt alle 55 Filialen auf unbestimmte Zeit schließen. Der Aktienkurs brach heute ein um etwa 40%. Das Unternehmen hat die Bundesregierung aufgefordert, wirtschaftliche Hilfen jetzt schnell bereitzustellen, umzusetzen. Da scheint also noch eine kleine Hoffnung da zu sein, den Insolvenzantrag doch noch abwenden zu können in der gebotenen Frist.
Die Aktie des Leuchtmittelherstellers Osram ist durch die Decke gegangen. Woran liegt das?
Bei Osram gab es heute die Meldung, dass die geplante Übernahme durch den österreichischen Sensorhersteller AMS weiterhin stattfinden soll, trotz der Turbulenzen, trotz des Verfalls der Osram-Aktie zuletzt. Die Aktie konnte davon heftig profitieren, ist heute mehr als 30% angestiegen. Also das kam gut an, auch wenn mancher Analyst doch skeptisch ist, ob diese Osram-Übernahme gerade eine so gute Idee ist.
Sebastian Schreiber über den Handelstag an der Börse. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Kultur heute und meiner Kollegin Anja Reinhardt. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.